Bauhaus sehr genau verfolgt und hat darauf in seinen Werken reagiert. Es gibt wenige Texte, in denen er das macht, und einer dieser Texte ist eben der, der 1928 in der ersten Bauhauszeitschrift unter Hannes Meyer erscheint, die exakten Versuche im Bereich der Kunst, und da kommt eben unser Untertitel auch her. Da nennt er nämlich die Konstruktion des Geheimnisses als die Aufgabe am Bauhaus bzw. in der Lehre.
Es erstaunt ja eigentlich, wenn man Klee eben so aus der Ferne mit diesen vielleicht auch Vorurteilen, Vorstellungen sieht, dass er so beflissentlich und ja natürlich so und so freiwillig, aber auch lange am Bauhaus mitgearbeitet hat. Führt das in die Richtung dessen, was Sie gerade schon ausgeführt haben? Also, weil man weiß natürlich, dass er am Bauhaus als Lehrer und auch Forschen, das war ja Lehre und Forschung, tätig war. Aber eigentlich ist das beim genaueren Hinsehen ja auch überraschend. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich ihn auch selbst zitieren, der eben davon spricht, dass er es begrüßt, dass am Bauhaus so ganz unterschiedliche Kräfte zusammenkommen und dass im Zusammenspiel dieser Kräfte sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Und ich glaube, das war für ihn einfach das Interessante am Bauhaus und an dem, was da passiert ist, wenn man sich die Zeit, die er dort verbringt, anschaut und die Techniken, die er da entwickelt, dann hat man ganz oft das Gefühl, wie zum Beispiel bei der Spritztechnik, dass er Einflüsse aus den Werkstätten auch aufnimmt und verarbeitet. Also was die Spritztechnik angeht, ist es die Reklamewerkstatt, ist es die Weberei, die eben mit Schablonen und mit Spray, mit dem, was man heute auch im Graffiti kennt, arbeitet, mit dem er da umgeht. Und ich glaube, das war für ihn wichtig, eben in der Zeit zu sein und mit der Zeit auch zu gehen. Und ganz, ganz spät hat sich eigentlich erst herausgestellt, dass er diesen Spagat zwischen Lehre und eigenem Werk, dass er den nicht mehr ganz vollständig schaffen kann und deshalb dann nach Düsseldorf wechselt.
Worin hat sich das denn niedergeschlagen? Weil Sie haben sich ja jetzt mit dem Thema ausführlich befasst. Es gibt ja auch einen wunderbaren, sehr, sehr ausführlichen Katalog, der mit vielen Beiträgen das auch nochmal dokumentiert. Also bei dieser Forschungsarbeit während der Erstellung der Ausstellung, sind Sie da auf neue Erkenntnisse gerade zu diesem eben erwähnten nicht mehr, ich sag's mal ein bisschen salopp, nicht mehr klarkommen mit seiner Aufgabe im Bauhaus oder vielleicht auch der Entwicklung dort, weil das hat ja auch eine lange Entwicklung gegeben. Ist da Neues zum Vorschein gekommen?
Also was diesen Schritt nach Düsseldorf angeht, weniger, weil wir uns ja auf die Zeit davor konzentriert haben. Aber da muss man schon sagen, dass wir einige Parallelen finden konnten und das nochmal klarer formulieren konnten, wie er sich äußert oder wie er reagiert einfach auf die Zeit, auf die Dinge, die am Bauhaus passieren. Es gibt tatsächlich einzelne Werke, an denen man irgendwie festhalten kann. 1925 erscheint Mondrians Theorie in der Serie der Bauhausbücher und im gleichen Jahr dann ein Bild von Klee, der blühende Baum, der im Prinzip als Anspielung auf Mondrian auch gelesen werden kann. Mondrian, der über die Baumfigur und die Abstraktion des Baums in horizontale und senkrechte dann zur Abstraktion findet. Und das sind so Überschneidungspunkte, die wir denken, die nicht zufällig sind.
Ja, das leuchtet sehr ein. Wenn man jetzt zur Bauhauszeit selber nochmal zurückkommt, also weg von dem, was danach kommt, was Sie ja kurz erwähnt haben, die Entwicklung von Paul Klee danach. Einer der Hauptansätze, wenn ich mich nicht irre, sonst korrigieren Sie mich natürlich, des Bauhauses war ja die Idee dieser Zeit eben auch, dass Kunst und Leben zusammenzubringen sind oder zusammengehören und dass die Kunst auch da innerhalb des Lebens Ganzen eine Aufgabe hat. Inwieweit kann man das denn bei Paul Klee, der ja eigentlich in seinen Medien, seiner Art, Kunst zu machen, recht klassisch gewesen ist, auch sagen?
Also ich glaube, zum einen muss man da seinen Unterricht nennen, denn er hat ja nicht nur die Maler unterrichtet, sondern er hat einen ganz grundsätzlichen Unterricht gegeben, der sich an alle Schüler am Bauhaus gerichtet hat. Und das waren übergreifende Gestaltungsprinzipien, die er vermittelt hat und die heute noch fortwirken. Tatsächlich die pädagogische Skizzenbuch wird heute noch als Inspirationsquelle sowohl für bildende Künstler als auch für Gestalter, also in der Grafik noch verwandt.
Also Sie hatten ja jetzt erstmal darauf hingewiesen, dass dieser Kunst-Lebens-Zusammenhang durch seine Lehre, also seine Tätigkeit als Lehrer gegeben ist. Aber inwieweit kann man das jetzt für sein Werk selber sagen?
Also ich glaube, das sind so existenzielle Fragen, die er in seinen Werken stellt. Das sind wirklich Fragestellungen, die den Menschen schon ganz, ganz lange beschäftigen und die Frage nach der Sehnsucht, nach etwas Höherem, nach dem Aufstreben vom Geist, diese Dinge und auch philosophische Fragestellungen an sich, also wie weit geht der Verstand, wie können wir darüber hinaus arbeiten, und das sind alles Fragestellungen, die er tatsächlich verarbeitet in seinem Werk. Insofern ist vielleicht das eigentliche Produkt, wenn man jetzt in der Gestaltungsmetapher bleiben sollte, also das Bild, was entsteht, nichts, was man verwenden kann, um das Leben ganz praktisch funktional besser zu machen, aber die Inhalte, die er vermittelt, glaube ich, stimmen einfach mit dieser Bauhaus-Idee und der Idee der Gemeinschaft und Zusammenhalts auch überein.
Wenn man sich jetzt nochmal das Thema vornimmt, was Sie sich als Ausstellungsthema in München gewählt haben, was ich übrigens sehr, sehr spannend finde, also das springt einem so ins Gesicht, würde ich fast sagen. Also wenn man ein bisschen eine Vorstellung natürlich von Klee hat oder auch an und für sich, weil Konstruktion und Geheimnis scheint ja etwas wirklich völlig sich gegenseitig Ausschließendes zu sein. Und offensichtlich war bei Paul Klee ja das Interessante, dass er als denkender Maler, der ja erste Beitrag in ihrem Katalog heißt, auch so denkender Künstler, sozusagen Spuren gelegt hat für sich selber und für die Betrachter seiner Bilder und offensichtlich auch für seine Schüler, die ihn im Bildnerischen weit geführt haben. Aber irgendwann habe ich dann das Gefühl, auch wenn man seine Bilder einfach so betrachtet, gibt es einen Sprung ins Leere. Ist das eine Art Methode bei ihm auch gewesen, also das Denken so weit, also das bildnerische Denken so weit zu treiben, bis es nicht mehr weitergeht?
Ich würde es vielleicht anders formulieren und von offen sprechen, also dem, was Umberto Eco auch in den 60er Jahren formuliert hat mit dem offenen Kunstwerk. Ich glaube, Klee war ein Meister darin, Dinge zusammenzuführen und Andeutungen zu machen, also das Ganze immer zwischen figurativ und abstrakt halten und uns als Betrachtern eben diesen Weg offen zu lassen. Das hat er auch in der Lehre öfter formuliert. Ich bin den einen Weg gegangen, aber für seine Schüler konnte er sich durchaus auch andere Wege vorstellen. Also er ist eben nicht derjenige, der die Doktrin dem Betrachter vorgibt oder nur eine Lesweise zulässt, sondern seine Bilder sind einfach Möglichkeiten für uns der Auseinandersetzung.
Ist dieser offene Raum, in den seine Bilder führen, letztlich dann doch der Raum des Geheimnisses, oder, ich möchte das jetzt nicht totreiten, diesen Titel, oder in das eben nicht Sagbare, sondern auch nicht mehr Zeigbare, nicht mehr Gestaltbare, was also über die Sichtbarkeit hinaus ist?
Also es ist tatsächlich, würde ich denken, das Geheimnis. Er spricht ja auch davon, dass man zwar konstruieren kann, aber dass die Intuition doch immer noch das ist, das letzte Schlüsselerlebnis. Also ich glaube schon, dass er das vertreten hat in seinem Werk und auch in seiner Lehre, dass es eben diesen Punkt gibt, an dem der Verstand aussetzt und an dem etwas anderes einsetzt, was man nicht beschreiben kann, aber was dennoch da ist. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass er in vielen seiner Werke diesen Punkt darstellbar macht für uns oder zumindest unsere Sehnsucht, diesen Punkt zu erreichen bzw. diesen Punkt zu begreifen, dass er das verbildlichen kann.
Das heißt, letztlich führt die Konstruktion, also das Denken, das Konstruieren, das Machen, das Tun, also das direkt Planbare eben zu dem, was darüber hinaus ist. Und das ist eigentlich das Ziel sozusagen, wenn man das so sagen kann.
Also er nutzt tatsächlich das Rationale, um ins Irrationale zu kommen, um ins Irrationale zu gelangen.
Das ist schlüssig. Vielleicht noch eine Frage jetzt, ich gucke natürlich währenddessen immer ein bisschen so auf die Uhr, an Sie auch persönlich als Forscherin, Kunsthistorikerin, aber schon auch persönlich, weil Sie sind ja mit Leidenschaft bei der Sache. Was hat Sie während der Ausstellungsvorbereitung ganz besonders erstaunt, überrascht, begeistert?
Also zum einen die Vielfalt an Techniken, die er verwendet, schon angefangen in den 10er Jahren, das ist wirklich unglaublich, das hat mich immer wieder von Neuem erstaunt, und man entdeckt auch, wenn man die Bilder einfach genau anguckt, immer so viele unterschiedliche Schichten und Anwendungsmöglichkeiten der Malerei. Da hatte ich wirklich das Gefühl, er versucht so ein bisschen gegen die Flachheit von Film und Fotografie anzuarbeiten, die in der Zeit am Bauhaus da eben Einzug halten. Und dann muss ich sagen, in meiner täglichen Arbeit, er ist jemand, der sehr viel Humor hat, und ich muss sagen, es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht zumindest geschmunzelt habe, als ich mich mit den Werken beschäftigt habe.
Ja, das gibt so einen besonderen Bezug zu dem Thema, was ich eingangs genannt habe, den Engeln.
Ja, sicherlich auch, denn die sind ja keine Wesen, die über einem stehen, sondern die sind sehr menschlich und auch sehr fehlbar und sehr liebenswürdig, wie er sie darstellt.
Ohne dass man, das denke ich mir immer, das auch missverstehen sollte als sozusagen ein nur witzig sein, weil das ist ja eine Gratwanderung, oder? Was meinen Sie dazu?
Ja, es ist sehr pointiert, es ist sehr pointiert.
Vielleicht jetzt abschließend, wenn ich darf, noch eine letzte Frage, da wir beide Frauen sind, die miteinander sprechen. Mich hat ganz besonders auch interessiert, ich habe den Katalog jetzt noch nicht völlig durchstudieren können, der ist auch wirklich dick. Der Aspekt seiner Beziehung zu seiner Frau, da gibt es ja also eine ausführliche Bearbeitung ein bisschen zu dieser Frage, seiner Stellung eben auch in der Gesellschaft, sprich in der Gemeinschaft der Ehe und dieses Genie-Thema, was damit zusammenhängt, leider immer wieder oder vielleicht nicht leider, vielleicht ist es einfach so.
Ja, ich habe mich eingehend mit dem Thema jetzt nicht beschäftigt, aber ich denke, dass er schon noch ein klassisches Rollenbild im Kopf hatte, zumindest das, was er in seinen Bildern transportiert hat. Es ist irgendwie erstaunlich, also man denkt auch da, dass er das so zwei Seiten gibt, denn einerseits ist er am Anfang seiner Karriere der Hausmann, der zu Hause bleibt und auf das Kind aufpasst und für die Familie kocht und die Frau geht eben das Geld verdienen mit den Konzerten und auf der anderen Seite ist in den Bildern doch schon ein ganz klassisches männliches Rollenbild in vielen Fällen vertreten. Also ich bin da noch zu keinem Schluss für mich selbst gekommen, muss ich sagen.
Also das hat mich nämlich ein bisschen überrascht, deswegen stelle ich Ihnen jetzt auch die Frage, weil für mich Paul Klee immer so spontan ein besonders liebenswerter, fast auch femininer Maler war. Verstehen Sie? Und bei dem genaueren Nachlesen, ich bin auch sofort in das Kapitel reingegangen, weil mich das einfach sehr interessiert, diese Fragestellung, habe ich mir gedacht, naja, oha, das ist wieder mal ein bisschen so das alte Thema, weil letztlich hat seine Frau ja dann ganz bewusst auch die eigene musikalische Karriere zurückgesteckt und der Sohn Felix hat, glaube ich, auch keine sehr leichte Kindheit und Jugend an der Seite dieses Vaters gehabt.
Ja, ich glaube, da muss man wirklich nochmal genau schauen, dann auch und sich die Situation angucken. Der Herr Kersten, der den Aufsatz bei uns im Katalog geschrieben hat, ist da ja dabei. Der hat ein Forschungsprojekt, das in die Richtung geht. Ich glaube, da muss man sich einfach nochmal näher mit beschäftigen. Ja.
Ja, das werden wir verfolgen. Also mich interessiert das Thema jedenfalls sehr. Vielleicht haben Sie zum Schluss, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage an Sie, noch etwas, was Ihnen wichtig wäre, hinzuzufügen, wo ich jetzt gar nicht dran gedacht habe bei meinen Fragen.
Mir wäre eigentlich nur wichtig, dass Sie noch sagen, dass es die Pinakothek der Moderne ist und nicht die neue Pinakothek.
Ah, ja, ja, gut, dass Sie mich korrigieren. Als Hamburgerin, genau, aber das hätte ich nochmal genauer recherchiert, das
genau,
ist klar.
Nein, danke. Aber sonst vielen Dank, es waren sehr interessante Fragen. Sie haben sich sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Beeindruckend.
Ich bin begeistert von Paul Klee und ja, deswegen die Fragen. Sonst wäre ein Interview, finde ich, auch überflüssig, wenn die Fragen so und so schon auf der Hand liegen und schon tausendmal irgendwo in der Presse bearbeitet worden sind.
Fantastisch. Vielen herzlichen Dank.
Ich sag auch danke. Eine schöne Zeit.
Guten Tag.
Tschüss.